eine Einführung gegeben, was uns so erwartet und wo überall Superleitungen im Bereich der Beschleuniger- und Fusionstechnologie eingesetzt wird. Das waren zum einen Magnete bei Beschleunigern und bei Fusionsanlagen. Bei Beschleunigern entsprechend, um Teilchen zu fokussieren oder abzulenken, und bei Fusionsanlagen entsprechend, um das Plasma einzuschließen. Und bei Beschleunigern verwendet man eben noch superleitende Resonatoren. Und ich hatte auch schon gesagt, dass in dieser Vorlesung die Superleitung eigentlich Mittel zum Zweck ist, wenn wir Superleitung anwenden wollen und uns nicht mit dem Ballast der theoretischen Beschreibung der Superleitung hier aufhalten wollen. Nichtsdestotrotz, der Vollständigkeit willen, gibt es heute so einen kurzen phänomenologischen Abriss der Superleitung. Wie war denn das, bevor wir die Superleitung entdeckt hatten? Also, die Situation um 1900 war folgendermaßen. Man wusste, dass für Metalle der elektrische Widerstand absinkt mit sinkender Temperatur. So. Das heißt, bis zu einem gewissen Bereich, einige 10 Kelvin, kannte man dieses Verhalten. Das Problem war nun, man wusste nicht, wie es unterhalb oder in dem Bereich nahe des Nullpunktes weitergeht. Und da gab es verschiedene Theorien, die alle eine gewisse Berechtigung hatten. Zum einen hat James Dewar, da kommen die Dewar-Gefäße her, also auch ein Tieftemperaturphysiker, der hat behauptet, dass der Widerstand weiter absinkt und irgendwann stetig gegen Null geht. So, das heißt, es wäre dann die Kurve 1. Ja, das heißt, es knickt so ein bisschen ab hier und dann irgendwann geht es gegen Null. Dann Friedrich Ludwig Matthiesen, der hat behauptet, dass der Widerstand zwar noch abfällt, allerdings irgendwann dieser Verlauf abknickt und gegen einen Restwiderstand strebt, der ungleich Null ist. Und Lord Kelvin hat behauptet, dass es irgendwann ein Minimum geben sollte im Widerstand und danach der Widerstand gegen unendlich ansteigt. So, also deutlich unterschiedliches Verhalten für diese drei Kurven. Und jetzt die Frage, warum oder wie kommen die Leute überhaupt auf diese Ideen? Nun, wie ich schon sagte, jedes hat eine gewisse Berechtigung gehabt. Nun, die erste Kurve hier, das ist im Endeffekt mehr oder weniger in der Extrapolation für t gleich 0. Ja, das heißt, es gibt, wenn ich die Kurve sehe hier, erstmal keinen großen Grund, warum ich sage, es sollte ein Minimum plötzlich geben. Das war eine reine Beobachtung. Die zweite Kurve, da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Da hat man nämlich gesagt, okay, es gibt Störstellen in so einem Material, durch Verunreinigungen zum Beispiel. Und die Folge sollte sein, dass irgendwann diese Störstellen oder der Widerstand, der bedingt ist durch die Störstellen, weil Elektronentransport wird ja gestört durch Gitterfehler und natürlich auch über Phononenwechselwirkung, aber die sollte immer kleiner werden für t gleich 0, also sollte irgendwann noch die Gitterfehler übrig bleiben. Sollte also diese Gitterfehler dazu führen, dass eben die Elektronen nicht verlustfrei durchs Gitter kommen, sondern dass ab und zu gestreut werden. Und einfach weil die Periodizität unterbrochen ist. Und dann würde man irgendwo bei einem gewissen Grenzwert landen. Das war durchaus von Experimenten gestützt für Gold und Platin verschiedener Reinheit. Ja. Also je unreiner das Metall war, desto höheren Restwiderstand gab es also auch. Ja. Es knickte also so ein bisschen hier entsprechend ab, je höher der Verunreinigungsgrad war. Ja, und das dritte war dann Lord Kelvin hat dann gesagt, okay, wir haben Leitungselektronen und wenn es immer kälter wird, dann ist immer weniger Möglichkeit für die Elektronen gegeben, sich das Gitter zu bewegen. Letztendlich frieren die aus, diese Elektronen. Und die Folge ist, dass bei Temperaturen gegen Null gar keine Elektronen mehr am Leitungsvorgang teilnehmen und deswegen steigt der Widerstand an. So. Okay, für eine Reihe von Materialien ist es nun so, dass tatsächlich eher man, also eine Mischung zwischen diesen beiden ist es in der Realität, ja, für die meisten Materialien. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und jetzt ist es aber so, dass dann Onnes 1908 eine Entwicklung gemacht hat, die dann letztendlich zum Entdecken der Superleitung geführt hat. Er hat nämlich Helium verflüssigt. Und Helium ist ja, wie Sie wissen, ein Edelgas mit einer Siedetemperatur von ungefähr 4,2 Kelvin bei Normaldruck. Und wenn man sich mal das Phasendiagramm hier anschaut, ja, hier ist also der Druck gegen die Temperatur, dann sieht man also, hier in dem Bereich hat man Gas, das sind höhere Temperaturen, hat man das nur noch den Gaszustand hier. Dann hat man hier die Flüssigkeit und dann gibt es noch zwei weitere Phasenbereiche, nämlich einmal die sogenannte suprafluides Helium und festes Helium bei hohen Drücken. Und das suprafluide Helium, das ist interessant, weil das tritt auf bei Temperaturen unterhalb von 2,17 Kelvin. Und das kann man zum Beispiel herstellen, indem man normales flüssiges Helium hat bei 4,2 Kelvin und pumpt es einfach ab, das Gas über dem Helium. Und die Folge ist, dass natürlich dann vermehrt entsprechend dem Dampfdruck Helium verdampft und dadurch sinkt die Temperatur der Flüssigkeit ab. So, wenn Sie mal Wasser abpumpen, dann sinkt das auch ab, die Flüssigkeit, wie eine Art Verdunstungskälte. Ja? Einfach weil die energiereichen Teilchen aus der Flüssigkeit rauskommen, dadurch die mittlere Energie in der Flüssigkeit absinkt. So, und das superfluide Helium, das hat noch ein paar besondere Eigenschaften. Ja, das hat zum Beispiel keine Viskosität. Und das heißt, wenn man eine Flüssigkeit hat, eine superfluide, dann kann man da rumrühren gewissermaßen und ist vollkommen widerstandsfrei. Ja, aus dem kann es quasi Wände hochkrabbeln. Das ist ein Quantenphänomen. Das kann man sich, wenn man sich das mal anguckt, da gibt es auch sogar YouTube-Filme darüber, ja. Sehr lustig aus auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es so, dass superfluides Helium auch verwendet wird teilweise in der Technologie, die wir hier ansprechen. Zum Beispiel die LAC-Magnete, die sind auf 1,8 Kelvin gekühlt, also mit superfluidem Helium. Oder auch Kavitäten werden manchmal gekühlt auf Temperaturen um 1,8, 2 Kelvin. Das bietet verschiedene Vorteile. Zum einen ist der Widerstand bei den Kavitäten entsprechend geringer, weil da eine sehr starke Temperaturabhängigkeit drin ist. Auch wenn ich für jedes Watt, was ich reinstecke, wesentlich mehr Energie aufwenden muss, um es wieder rauszuholen, bei der kleineren Temperatur, bietet es trotzdem wesentliche Vorteile unter Umständen, ja, weil der Widerstand sinkt viel schneller als der Wirkungsgrad bei diesen Temperaturen. Zum Zweiten, aufgrund der fehlenden Viskosität ist das Helium komplett ruhig. Es gibt also keine Blasenbildung durch Sieden. Und dadurch habe ich zum Beispiel weniger Probleme, dass ein Resonator durch Blasenbildung zum Schwingen angeregt wird mechanisch. Wir werden noch sehen, das kann ein Problem sein. Und das superfluide Helium hat eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, kann also die Wärme gut wegnehmen, die irgendwo anfällt. Ja, das fängt ja gut an. Okay, ja, das hatte ich ja schon gezeigt, die Folie. Also hat dann irgendwann der Onnes Experimente gemacht bei sehr tiefen Temperaturen und eigentlich wollte er schauen, welche von den drei Kurven da stimmt, die ich vorhin gezeigt hatte. Ja? Das heißt, er wollte schauen, wie sich der Widerstand von einem Metall für sehr kleine Temperaturen gegen, nicht null, aber halt im Rahmen von ungefähr 4 Grad verhält, weil das hatte er, diese Temperatur. Und er hat dafür Quecksilber genommen. Was ein Glück, ja? Hätte er vielleicht Gold genommen, dann wäre die Superleitung, naja, ich will nicht sagen, nicht entdeckt worden, vielleicht wäre sie später entdeckt worden, sehr wahrscheinlich, aber zumindest wäre sie später entdeckt worden. Und warum hat er Quecksilber genommen? Nun, er wollte natürlich ein extrem reines Material haben und das konnte er gut herstellen, weil durch mehrfache Destillation von Quecksilber konnte er eben sehr, sehr reines Quecksilber erzeugen. So, und dann hat er, eigentlich wollte er zeigen, dass der Widerstand dagegen null geht. Okay, das tat er auch. Allerdings nicht so wie erwartet, sondern eben sprunghaft. Das heißt, unterhalb von einer gewissen Temperatur, 4,2 Kelvin, also knapp unterhalb vom Siedepunkt von Helium, ist also der Widerstand im Rahmen der Messungenauigkeit verschwunden. Und weil eben diese Heliumverflüssigung die Voraussetzung war für die Entdeckung der Supraleitung, hat er eben auch einen Nobelpreis bekommen, aber eben nicht explizit für die Entdecken der Superleitung. Und da hat er was Schönes gesagt. Irgendjemand musste ja diesem neuen Phänomen einen Namen geben. Ja, wir nennen jetzt ja auch die Supraleitung. Und er hat gesagt, at this point, also unterhalb von dieser Temperatur, 4,21 Kelvin, within some hundredths of a degree came a sudden fall not foreseen by the Vibrator theory of resistance that had framed, bringing the resistance at once less than a millionth of its original value of the meeting point. The meeting point? Okay, dann muss ich mal gucken, was es genau heißt. Mercury has passed into a new state, which on account of its extraordinary electrical properties may be called the superconducting state. Ja, also Englisch heißt Superconductivity und im Deutschen eben Supraleitung. So, das habe ich schon gezeigt, da will ich jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Es gibt eben verschiedene Supraleiter. Wenn man sich das Periodensystem anschaut, gibt es eine Reihe von Elementen, die werden nicht superleitend, unter keinen Bedingungen, zumindest keine Bedingungen, die wir herstellen können. Das heißt, so ein Druck oder Temperatur oder eine Kombination von beiden. Es gibt manche Elemente, die werden superleitend bei tiefen Temperaturen mit hohem Druck. Und manche werden auch unter Normaldruck superleitend, aber alles unter 9 Kelvin ungefähr. Ja, bei den Elementen zumindest. Und es gibt also auch ein paar Reihenelemente, wie zum Beispiel hier diese Ferromagnetika, die werden nie superleitend. Also da sagt die Theorie, dass es nicht superleitend wird. Und das sind aber allesamt sogenannte klassische Superleiter. Ja. Es gibt noch ein paar andere klassische Superleiter, kommen gleich dazu, spezielle Legierungen, teilweise auch ja, halbkeramische Materialien, wie zum Beispiel Niob-13. Inzwischen kennt man aber noch andere Superleiter natürlich. Ja, 86 hat ja Bednorz die Hochtemperatur-Superleiter entdeckt. Und inzwischen kennt man also Superleiter, die schon weit oberhalb von der Stickstofftemperatur supraleitend werden, was natürlich wesentlich ökonomischer ist, als wenn man es mit Helium runterkühlen muss. Und es gibt inzwischen auch organische Superleiter. Und ich habe gerade gestern im Praktikum gelernt, dass es inzwischen sogar Eisenverbindungen, wohlgemerkt Verbindungen gibt, die superleitend werden. Aber das kennt man offensichtlich erst seit ein paar Jahren. So. So. Genau. Dann kommen wir mal zu den wichtigen Materialien, die für uns jetzt wichtig sind. Zum einen Blei. Blei ist also auch ein Element natürlich, ja, und jetzt hat eine Sprungtemperatur von 7,2 Kelvin, ist glaube ich die zweithöchste Sprungtemperatur von allen Elementen. Und das verwendet man vor allem für Resonatoren. Oder ich sag mal, man hat es verwendet, inzwischen ist es schon, ich weiß nicht, ob noch neue Resonatoren gebaut werden, ich glaube eher nicht. Warum, komme ich noch dazu. Der Herr Onnes hat also auch, so schlau war er, tatsächlich eine Spule bauen wollen aus Blei. Ja, hat sich gleich gedacht, ey, wenn dann der Widerstand verschwindet, da kann ich dann eine Magnetspule bauen und kostet mich gar keinen Strom. Allerdings war er sehr enttäuscht, dass diese Spule nur sehr kleine Magnetfelder erzeugte. Warum das so ist, werden wir dann noch sehen. Ja, dann für uns mit das wichtigste Material ist Niob. Niob ist auch ein Element, hat eben die höchste Sprungtemperatur, 9,26 Kelvin. Und wird für Resonatoren eingesetzt. Teilweise als massives Niob, als Bleche. Und zum Teil aber auch, indem man solche Kupferresonatoren nimmt und beschichtet die sehr dünn mit einer Niobschicht. Und Niob, da gibt es eine Geschichte dazu. Ich hoffe, ich kriege die jetzt noch richtig hin, aber kann man auch nachlesen, Wikipedia. Ich glaube, Niob war die Tochter vom Tantal. Also es kommt aus der griechischen Mythologie. Und das liegt daran, dass Niob oft ein Beimetall vom Tantal ist im Abbau. Ja. Deswegen wurde es auch Niob genannt. Ja. So, dann eben gibt es auch Verbindungen, die superleitend werden. Und eine sehr wichtige Verbindung ist Niob-Titan, das ist eine Legierung. Und die wird bei 4,2 Kelvin, naja, 4,2, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, das liegt ein bisschen höher. Muss ich mal gucken. Und diese Verbindung wird für Magnete eingesetzt. Und mit dieser Verbindung kann man hohe Magnetfelder erreichen, so in der Größenordnung, so um die 10 Tesla etwa. Also zum Beispiel LHC-Magnete sind Nioptitan-Magnete. Wir werden gegen Ende der Vorlesung dann uns noch beschäftigen, wie man solche Magnete überhaupt herstellen kann, weil es ist nicht ganz trivial im Vergleich zu einem normal leitenden Magneten. Wenn ich deutlich über, oder wenn ich über 10 Tesla gehe, dann brauche ich ein anderes Material. Dann nimmt man Niob-3-Zinn. Das hat eine relativ hohe Sprungtemperatur von ungefähr 20 Kelvin. Und damit kann ich also Magnetfelder erzeugen, die gehen bis 20 Tesla ungefähr. Allerdings muss man jetzt beachten, das werden wir heute noch sehen, wenn Ihnen jetzt einer sagt, die Sprungtemperatur beträgt jetzt irgendwie 20 Kelvin, dann gilt es nur, dass da kein Magnetfeld da ist und kein Strom durchfließt. Sobald ein Strom da ist und ein Magnetfeld, ist diese kritische Temperatur eine andere. Die sinkt immer weiter ab. Genauso, wenn Sie sagen, Sie haben 20 Tesla Magnetfeld, dann gilt es nur für T gleich 0 und kein Strom dadurch. Ja? Also diese drei Größen, Stromdichte eigentlich, Magnetfeld und Temperatur, die bilden so eine dreidimensionale Sphäre und man muss sich innerhalb dieser Sphäre befinden, um im superleitenden Zustand zu sein. Sobald man da hinausgeht, bricht die Superleitung zusammen. Das heißt, diese ganzen kritischen Werte, die gelten immer nur, dass die anderen beiden Null sind. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich von einem Leiter, ich habe ein Stück Leiter und will wissen, wann der wird der superleitend, dann mache ich das natürlich, indem ich da einen sehr geringen Strom durchschicke. Ja? Und da brauche ich ja, also um einen Widerstand zu messen, brauche ich ja jetzt keine 100 Ampere, ja? Sondern da schicke ich Mikroampere oder sowas durch, sodass quasi die Sprungtemperatur überhaupt nicht davon beeinflusst ist oder zumindest nicht messbar. Das heißt einfach nur, wenn ich es messe, dann ist der Strom vernachlässigbar klein natürlich. Ja. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel den Strom erhöhen würde, dann würde ich merken, ich mache jetzt knapp unterhalb der kritischen Temperatur, stelle ich es ein, ein Grad runter oder ein halbes Grad runter und erhöhe dann sowohl das Magnetfeld und oder den Strom, dann werde ich merken, irgendwann bricht die Superleitung zusammen. Ja. Und das passiert zum Beispiel bei dem Blei relativ früh. Also hier sind es nur wenige 10 Millitesla. Als Magnetfeld, dann bricht die Superleitung zusammen. Beim Niob sind es 200 Millitesla. Ja, deswegen macht es auch keinen Sinn, auch aus Niob Magnete zu bauen. Ja, weil 0,2 Tesla, da brauche ich keinen superleitenden Magneten für, der ein Vielfaches kostet. So, erstmal so ein paar Eigenschaften von der Superleitung. Metalle werden superleitend. Und zwar egal, ob es sich um reine Metalle oder amorphe Kristalle oder Legierungen handelt. Die typischen Sprungtemperaturen für elementare Materialien liegen alle unter 10 Kelvin. Für spezielle Legierungen gehen sie eben bis 20 Kelvin hoch. Und für Hochtemperatur-Superleiter, die wir aber nicht weiter behandeln werden, gehen sie momentan so bis 140 Kelvin ungefähr. Und das ist ja schon deutlich über der Stickstofftemperatur von 77 Kelvin. Tendenziell werden gute Leiter, also Gold, Silber, Platin und so weiter, aber auch Kupfer, nicht superleitend. Das gilt ebenso wie für ferromagnetische Elemente wie Eisen oder Nickel oder auch Kobalt. Tendenziell sind die Superleiter oder die guten Superleiter, die also hohe Sprungtemperaturen haben, eher schlechte normale Leiter. Verunreinigungen haben tendenziell kaum einen Einfluss auf die Eintritt der Superleitung, auch das ist in magnetischer Natur. Ja, also ich habe zum Beispiel bestimmte stark ferromagnetische Dotierungen drin, ja, dann kann es zumindest sein, dass die Superleitung stark beeinflusst wird. Ja. So, dann bei der kritischen Temperatur tritt ein Phasenübergang auf, aber keine strukturelle Veränderung des Materials. Und zwar im Wesentlichen ist es ein Phasenübergang des Elektronensystems, wie wir noch sehen werden. Und Verbindungen können superleitend werden, auch wenn ihre einzelnen Teile nicht superleitend sind. Beispiel sind die Hochtemperatur-Superleiter. Da haben wir also die Ursprungsklasse, die entdeckt worden ist, das waren sogenannte Yttrium-Barium-Kupferoxide. Ja, zum Beispiel Kupfer und Sauerstoff sind keine Superleiter. So, jetzt können wir uns fragen, wie groß ist jetzt der Widerstand bei der Superleitung? Also im Rahmen von der BCS-Theorie, das ist die Theorie, die die Superleitung theoretisch beschreibt, zumindest die von klassischen Superleitern, da kommt raus, dass der Widerstand null ist. So. Die BCS-Theorie allerdings, die wurde viel später entwickelt, nach Entdecken der Superleitung. Und wie das so ist, auch heute noch schauen Leute nach, ob das alles so stimmt, die Voraussagen von der Theorie. Genauso wie heute ja immer noch Experimente stattfinden, um zum Beispiel die spezielle Relativität zu überprüfen. Ja? Bisher hat sie immer standgehalten, aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal ein Experiment, wo dann sie eben nicht mehr standhält. Ja? Okay, wie kann man jetzt messen, wie der Widerstand ist? Das Problem ist, einen Nullwiderstand zu messen, das kann ich nicht. Ich kann nur eine Obergrenze festlegen, aber ich kann nicht sagen, er ist wirklich Null. Ich kann nur sagen, okay, im Rahmen einer Messgenauigkeit und Messdauer ist es verträglich mit Null und kann dann Balken, Fehlerbalken angeben. Die beste Methode, die es gibt, die ist eine ganz einfache Methode, ist im Prinzip die Methode zur Messung der Abnahme eines Ringstroms. Das heißt, ich habe einen Leiter und der ist zuerst mal normalleitend, der befindet sich also in einer Temperatur größer als die kritische Temperatur und da mache ich ein Magnetfeld rein. Also ich schiebe einfach ein Magnet in die Nähe und dann wird der magnetische Fluss von dem Pol hier durch diesen Ring hindurchgehen. So. Dann kühle ich das Ganze ab, sodass es superleitend wird. Natürlich, während ich hier reinschiebe, wird natürlich eine Spannung induziert und es fließt ein Ringstrom, der allerdings extrem schnell wieder abnimmt, aufgrund des relativ hohen Widerstandes von einem normal leitenden Material. Das heißt, wenn ich da eine Sekunde gewartet habe, dann fließt ja kein Strom mehr. Dann kühle ich das Ganze ab, mache superleitend. Der magnetische Fluss, der geht ja noch durch. Wenn ich aber jetzt den Magneten wegnehme, dann ändere ich den magnetischen Fluss natürlich, nur in die andere Richtung jetzt. Die Folge ist wieder ein elektrisches Feld, Induktion. Und es beginnt ein Strom zu fließen in diesem Ring. Und wenn der Widerstand null ist, dann wird dieser Strom unendlich lange darin fließen, solange dieser Ring superleitend ist. So. Und experimentell macht man das so, man hat eben diesen Ring, der wird an einem dünnen Faden aufgehängt, der drehbar ist, so ein Torsionsfaden. Der muss, also je dünner, desto feiner ist die Änderung. Dann mache ich noch einen Spiegel dran und das Ganze ist noch beeinflusst mit einem Magnetfeld. Ja, und das Magnetfeld da unten, das wechselwirkt mit dem Magnetfeld da oben. Und wenn jetzt der Strom hier abnehmen würde, dann würde ja auch das Magnetfeld hier schwächer werden und damit die Kraft hier auf diesen Ring. Also würde der Ring langsam wandern. So. Und dann habe ich noch einen Spiegel und dann kommt dann Lichtstrahl drauf, heute macht man es mit Lasern vermutlich, und dann wird praktisch beobachtet, wie der Lichtfleck wandert. So. Und das muss ich halt nur hinreichend lange machen. Und aufgrund der Wanderung kann ich dann zurückrechnen über den Weg des Lichtes, über den Winkel, über den Magnetfeld hier, wie der Widerstand entsprechend hier, wie groß der ist, oder beziehungsweise wie die Abnahme des Stroms entsprechend ist, ja. Und darüber dann den Widerstand, über die Zeitkonstante. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wir nehmen mal so einen kleinen Kupferring, okay, der ist nicht superleitend, aber bei Kupfer habe ich jetzt den Widerstand gewusst, ja. Also nehmen wir mal an, es würde superleitend werden, spielt erstmal keine Rolle für uns, ja. Der soll einen Quadratmillimeter Querschnitt haben und einen Radius von 5 cm und dann kriege ich daraus eine Induktivität von 10 hoch minus 7 Henry und ich kann Widerstand ausrechnen, von 5 mal 10 minus 5 Ohm. So. Und jetzt das Magnetfeld von diesem Ringstrom, das kann ich auch ausrechnen, das ist einfach im Wesentlichen gegeben durch den Strom, der durchfließt, durch den Radius von dem Ring. So, und wenn jetzt der Widerstand nicht null sein sollte, dann wird also dieser Strom abnehmen, und zwar wird er exponentiell abnehmen natürlich. Ja. Das heißt, der Strom nimmt ab, eben von irgendeinem Anfangswert und dann eben mit einer E-Funktion E hoch minus R durch L mal die Zeit. Und was man so gemacht hat, mehrere Jahre hat man das gemessen und dann kommt man also auf Abfallszeiten von über 100.000 Jahren. Ja, also ich würde jetzt in dem Fall 2,5 Jahre lang messen und würde im Rahmen der Messgenauigkeit keine Änderung feststellen, dann habe ich ja trotzdem ein Delta T für die Abfallszeit, weil ich kann den Wert beliebig klein definieren. Und dann kommt aber raus, wenn ich also 2 Jahre lang im Rahmen meiner Messfehler den Strom beobachte und im Rahmen dieser Messfehler, die ich habe von meinem prinzipiellen Aufbau, keine Abnahme messe, dann heißt es mindestens 100.000 Jahre ist die Abfallszeit. Ja. So. Diesen Wert kann ich entsprechend noch erhöhen, indem ich A länger messen würde oder meine Messapparatur noch genauer machen würde. Ja. Genauere Messgeräte und so weiter. So, okay. Dann habe ich also hier den magnetischen Fluss durch den Ring. Das ist also einfach die Fläche von dem Ring mal das Magnetfeld. Das kann ich natürlich dann einfach ausrechnen hier. Und ich kann entsprechend eine Spannung definieren. Ist also die minus Phi Punkt und kann dann einfach diesen Fluss hier ableiten, einfach das I ableiten und bekomme dann aber, dass dieser Term hier nichts anderes ist als die Induktivität und kann das Ganze dann nach dem Radius auflösen, nach dem Widerstand auflösen. So. Und dann bekomme ich also, wenn ich die Zahlen dafür einsetze, irgendeinen Widerstand. Und nehmen wir mal an, wir hätten jetzt, sagen wir mal, einen Abfall von 1% pro Stunde von dem Strom und damit von dem Magnetfeld. Dann kommt also hier die 3600 hin für die Stunden, also für 3600 Sekunden. Und hier der Logarithmus von 0,99, ja, das heißt, I von T ist ja dann 0,99 und I0 wäre 1. Und dann kommt also raus, dass der Widerstand 10 hoch minus 13 Ohm betragen würde für diesen Ring. So, das heißt also, wenn wir diesen Kupferring nehmen würden und der wäre superleitend und der Strom würde immerhin um 1% pro Stunde abfallen, dann würde es heißen, dass der Widerstand um 100 Millionen als Faktor abgenommen hätte. So. In Realität ist es aber, wie gesagt, viel länger. Ja? Es ist mindestens 100.000 Jahre und nicht nur ein paar Stunden. Also es wären ja hier irgendwie sowas wie 50 Stunden, bis es auf den Edenteil runtergegangen ist bei dieser Rate hier. Das heißt, der Widerstand exponentiell sinkt also um weit mehr als 20 Größenordnungen im Vergleich zum normal leitenden Zustand. Allerdings, wie gesagt, wir können nicht sagen, ob es wirklich null ist exponentiell. Aber in guter Näherung. So, jetzt hatten wir also dieses Phänomen Superleitung, das ist ja schon was Besonderes, dass plötzlich der Widerstand sprunghaft auf, ja, verträglich mit Null abfällt. Und natürlich versuchte man das zu erklären. Da gab es aber allerdings erhebliche Schwierigkeiten dabei. Man kannte in den Jahren davor, wurden Theorien entwickelt für den Ladungstransport in Metallen. Und darauf basierend waren ja auch diese Kurven, die man dann extrapoliert hat. Einmal von Drude und von Lorenz. Und die Idee ist eben dahinter, dass man elektrische Felder an einem Leiter anlegt. Und dann hat man eine Potentialdifferenz und in dieser Potentialdifferenz werden die Elektronen beschleunigt. Allerdings stoßen diese Elektronen dann mit Störstellen, mit Gitterschwingungen, also Phononen oder auch mit Atomen und so weiter. Und das bewirkt dann einen endlichen Widerstand, ja, weil immer wenn ein Elektron transversal aus der Beschleunigungsrichtung rausgestreut wird, dann trägt es erstmal nicht mehr zum Stromfluss bei, sondern muss neu beschleunigt werden. Es gibt also irgendwann für ein gewisses elektrisches Feld ein gewisses Gleichgewicht einfach. Okay. Damit kann man auf jeden Fall schon mal erklären die stetige Abnahme des Widerstands mit der Temperatur. Und zwar vor allem deshalb, weil eben diese Phononen immer weniger werden bei kleinen Temperaturen, ja, die Gitterschwingungen. Hier steht das Wort stetig, und das ist wichtig, weil man kann damit nicht erklären, dass es zu einer abrupten Abnahme kommt, also zu einer unstetigen Abnahme. Das war völlig unverständlich. Man hat allerdings relativ früh vermutet, dass es sich um den Ordnungszustand des Elektronensystems handelt, allerdings trotzdem wieder mit erheblichen Verständnisschwierigkeiten. Es ist so, dass die Fermi-Energien in so typischen Festkörpern liegen bei ein paar Elektronenvolt. Ja? Wenn Sie also so Metall haben, dann können Sie aufgrund von zum Beispiel der Dichte, Elektronendichte in so einem Objekt, die Fermi-Energien ausrechnen, ja, indem Sie einfach sagen, Sie haben eine gewisse Anzahl von Zuständen pro Elektron, nämlich 2, und schauen, wie viele Zustände, Energiezustände jetzt in dieses Objekt reinpacken können. Und Sie wissen, Fermionen dürfen sich nicht in allen Quantenzahlen gleichen. Das heißt, die können nicht alle im gleichen Energiezustand sein. Das heißt, in so einem normalen Festkörper werden also alle Energiezustände für die Elektronen sukzessive aufgefüllt bis zu einem gewissen Betrag für das letzte Elektron. So, und das ist die Fermi-Energie. Und diese Fermi-Energie liegt im Bereich von Elektronenvolt.
Darf ich schon mal ganz kurz bei war besser?
Super, ja.
Ich schicke mir nächste Woche bin ich nicht da.
Ich bin über nächste Woche nicht da.
Okay. Ich gebe mir über nächste Woche Mühe.
Alles klar, ja, tschüss.
Schönen Abend.
So, ja, also die Fermi-Energie liegt im Bereich von ein paar Elektronenvolt. Und das ist, jetzt sollten Sie vielleicht das einfach merken, über K mal T kann ich, also es gibt einen Zusammenhang zwischen K mal T, also Boltzmann-Konstante mal Temperatur und Energie. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Elektronenvolt haben, dann kann ich die zugehörige Temperatur ausrechnen und die liegt bei ungefähr 11.000 Kelvin. Ja, also wenn Sie zum Beispiel ein Plasma haben und die haben eine Energie der Teilchen von einem Elektronenvolt, dann hat das Plasma eine Temperatur von 11.000 Grad Kelvin. So, das heißt, die Temperatur dieses Elektronengases liegt irgendwo zwischen 10 hoch 4 und 10 hoch 5 Kelvin. Das ist also so gesehen ein heißes Elektronengas. Jetzt sind aber die Übergangstemperaturen, also die kritischen Temperaturen, für alle Elemente kleiner als 10 Kelvin. Das ist also 3 bis 4 Größenordnungen Unterschied. Und wenn Sie jetzt diese 10 Kelvin wieder umrechnen in irgendwie eine Energie, dann kommen Sie auf Millielektronenvolt. Ja, und das war eben nicht so verständlich, wieso so ein heißes Elektronengas irgendwie eine Wechselwirkung erzeugen kann, wo es um Millielektronenvolt geht, um in den Ordnungszustand zu kommen. Und das heißt, die Lösung zum Problem, man musste eine Wechselwirkung finden, die trotz eben dieser hohen Temperatur des Elektronengases zu einem Ordnungszustand führt. Und das hat sehr lange gedauert. Nämlich 46 Jahre. Also ungefähr 40. So, natürlich war es nicht so, dass plötzlich diese Theorie vom Himmel gefallen ist, ja, durch ein paar schlaue Leute, sondern es gab natürlich sehr viele Vorarbeiten. 1950 zum Beispiel hat Fröhlich und Bardeen eine Wechselwirkung des Elektronensystems über Gitterschwingungen angegeben. Ich komme gleich dazu, wie das dann aussieht. Und dann gab es eine in sich geschlossene Theorie, die eben die Superleiter, die klassischen Superleiter erklären kann, und zwar mehr oder weniger vollständig. Das war die Theorie von Bardeen, Cooper und Schrieffer, die eben eine mikroskopische Theorie der Superleitung entwickelt haben, also aus mikroskopischen Größen letztendlich makroskopische Beobachtungsgrößen erklären konnten, wie Übergangstemperatur und solche Dinge. Und das ist dann bekannt als die BCS-Theorie. Dafür gab es 1972 den Nobelpreis. Die BCS-Theorie ist relativ kompliziert. Und sie versagt bei den meisten Hochtemperatursuperleitern und bei organischen Superleitern. Also da weiß man noch nicht wirklich, wie die funktionieren. Aber sie funktioniert ziemlich gut bei den klassischen Superleitern. Es ist eine Feldtheorie. Wer Interesse daran hat, ich glaube, es gibt so einzelne Vorlesungen hier auch, die sich rein mit der Theorie der Superleitung beschäftigen. Das geht leider über meinen Horizont hinaus. So, ich habe eben gesagt, man hat noch relativ früh, sage ich mal, gewisse Ideen gehabt, wo man ansetzen muss. Und eine Frage damit war, ob die Eigenschaften dieses geordneten Elektronensystems nur von den Elektronen abhängt oder auch von dem Gitter, das diese Elektronen bereitstellt. Und da hat der Kamerlin Onnes, ja, schlauerweise, schon mal verschiedene Isotope untersucht. Und zwar hat er es am Blei gemacht. Und bei Blei ist es eben so, es gibt natürliches Blei. Und natürliches Blei ist eine Mischung aus verschiedenen Isotopen. Ja? Also gleich Ordnungszahl, aber verschiedene Neutronenzahlen. Und damit verschiedene Massenzahlen für die Atomrümpfe. Und wenn die Massenzahl eingeht, dann könnte es wohl sein, dass die Gitterschwingungen davon beeinflusst werden, weil einfach an der Feder, wenn man es klassisch betrachtet, eine andere Masse dranhängen hat. Und er hat dann auch sogenanntes Uranblei gehabt. Das ist Uranblei M206, ist letztendlich die Endstufe vom Uranzerfall. Ja, und das findet man in ehemaligen Uranlagerstätten. Sodass er ohne jetzt eine großartige Isotopenanreicherung, die er noch nicht durchführen konnte damals, auch schon so verschiedene Massenzahlen für das Blei untersuchen konnte. Allerdings hat er keinen Effekt gesehen. So, das lag aber nicht daran, dass es keinen Effekt gab, sondern es lag im Wesentlichen daran, dass die Messungen damals so ungenau waren. Später hat man nämlich dann tatsächlich für verschiedene Superleiter eine Isotopenanreicherung gemacht, hat also jeweils das reine Isotop superleitend gemacht und hat geschaut zum Beispiel, ob die Sprungtemperatur von der Massenzahl des Isotops abhängt. Ja, und da kam tatsächlich was raus, nämlich, dass die kritische Temperatur proportional ist zu 1 durch der Wurzel aus der Masse. Also es hängt vom Gitter selbst auch ab. Und das kann man auch dann auftragen, zum Beispiel hier für Zinn-Isotope, ja, also Zinn ist auch ein Superleiter. Dann, das hat man so aufgetragen, dass man hier den Zener-Logarithmus von der kritischen Temperatur als Y-Achse hat und als X-Wert den Zener-Logarithmus von der Masse des Isotops. So, und dann gibt es also einen eindeutigen Zusammenhang. Im Rahmen der BCS-Theorie kann man auch tatsächlich dann die kritische Temperatur berechnen. Und das ist das Ergebnis. Da steht also drin H quer Omega D. Und Omega D, sollten Sie aus der Festkörperphysik kennen, ist die Beifrequenz. Und das ist die sogenannte, das hier ist die sogenannte Dichte an der Fermi-Energie von den Elektronenzuständen. So. Und jetzt ist es eben so, dass die Beifrequenz hängt eben mit der Masse wiederum zusammen, weil die Beifrequenz ist ja, wir reden ja von einem schwingungsfähigen System im Rahmen von dieser Vibratortheorie. Und da kommt eben auch raus, dass die Beifrequenz 1 durch Wurzel aus m proportional ist. Ja. Und das steckt genau auch drin in der kritischen Temperatur. So. Und jetzt die Frage, können wir denn eine Wechselwirkung konstruieren, die zumindest mal ansatzmäßig erklären kann, dass Elektronen, wenn sie bestimmte sich irgendwie verbinden oder irgendwie so einen Ordnungszustand eingehen, zumindest energetisch günstiger gestellt sind? Das kann man ansatzweise machen, und zwar unter der Annahme, dass erstmal die Atome nicht starr in einem Gitter eingebunden sind, sondern sie sind elastisch gebunden. Ja, das heißt, wir haben ein gewisses Potenzial für diese Atome in dem Gitter. Wer hat den Festkörperphysik gehört? Alle? Fast alle? Ja, also vom Prinzip ist es so, wir haben also irgendwie zwei Atomrümpfe und die sind, ich male es mal hin, die sind verbunden. Also nicht verbunden natürlich mit einer Feder, sondern über Kräfte, über eine Wechselwirkung. Und wenn wir die, ja, da wird es irgendwo eine gewisse minimale Energie geben, ja, bei einem gewissen Abstand. Wenn ich das auseinanderziehe, ja, dann muss ich ja irgendwie die Bindung auseinanderziehen, oder wenn ich zusammen zu stark zusammendrücke, dann muss ich auch mehr Energie reinstecken. Auf jeden Fall wird es irgendwie sowas so ungefähr aussehen. Und Sie können jetzt entsprechend diesem Potenzialverlauf schwingen. So. Und wenn ich jetzt nicht so weit hier oben bin, sondern hier unten bleibe, ja, dann kann ich da unten mehr oder weniger von harmonischen Schwingungen ausgehen, solange das Potenzial nicht zu stark verzerrt ist. Und dann habe ich also, wenn es harmonisch ist, ja genau, dann habe ich lineare Rückstellkräfte. Oder umgekehrt, wenn ich lineare Rückstellkräfte habe, führt das zu einer harmonischen Bewegung. Ja, wie bei einer normalen Feder, die ich auch nicht so weit auslenken darf. Okay, jetzt ist es aber so, dass jedes Leitungselektron, was sich in diesem Gitter bewegt, dieses Gitter wiederum beeinflusst. Ja, weil das Gitter ist ja positiv geladen, zumindest die Atomrümpfe. Und wenn ich jetzt ein Leitungselektron habe, das ist negativ geladen. Jetzt gibt es ja irgendwie eine langreichweitige Wechselwirkung. So, und was passiert? Wenn jetzt ein Elektron da durchfliegt, dann werden die Atomrümpfe gewissermaßen, die spüren die negative Ladung und werden jetzt zu dem sich dadurch bewegenden Elektron hingezogen. So, es gibt also eine Polarisation des Gitters. Ja, wenn das Elektron ruhen würde, ist klar, dann würde einfach die Ladung sich ein bisschen zu ihm hin orientieren. Und wenn ich jetzt ein bewegtes Elektron habe, dann wird das Elektron gewissermaßen so eine Polarisationsspur hinter sich herziehen. Genau, das ist also der entscheidende Ansatz, dass es eine Polarisation des Gitters entlang der Ausbreitungsrichtung eines solchen Elektrons gibt. So, jetzt kommt das Entscheidende. Und das ist das, was Sie einfach nur glauben müssen jetzt, ja? Weil um das wirklich zu verstehen, dass es zu einer Bindung, wirklich also zu einer Bindung führt, nicht nur zu einer Absenkung der Energie, sondern zu einer Bindung, das kann man mit diesem ganz anschaulichen Modell nicht erklären. Ja? Das steckt dann verborgen in den Formeln von der BCS-Theorie. So, jetzt stellen Sie sich vor, so ein Elektron hat also so einen Polarisationskanal erzeugt und das heißt, es gibt lokal eine höhere positive Ladungsdichte. So, jetzt kommt dann ein zweites Elektron an und spürt diese Polarisation des ersten. Was wäre der bevorzugte Weg, wenn das Elektron seine Energie minimieren möchte? Na, genau in der Spur des Ersten. So, wenn jetzt, denke ich, dazu wäre, dann würde es nur ganz kurz die Bahn kreuzen und hätte nur kurz was davon, von dieser Energieabsenkung. Aber die maximale Energieabsenkung gibt es auf Dauer, wenn es in der gleichen Spur sich bewegt. So, das heißt, wir haben zwei Elektronen, die irgendwie sich sehen gewissermaßen über die Polarisation des Gitters. So, jetzt können wir auch durchaus erklären, wie die Sprungtemperatur von der Masse des Gitters abhängt. Wenn wir nämlich eine kleinere Atommasse haben, des Gitters, dann heißt es, wir haben eine höhere Frequenz des Gitters. Ja, das ist wie bei einer Feder. Und damit haben wir auch eine kleinere Polarisierbarkeit des Gitters. Ja? Wenn da jetzt riesige Massen dran wären, dann würde das Gitter viel schlechter polarisiert werden. So, leichtere Polarisierbarkeit kann man sich zumindest vorstellen, dass es eine stärkere Wechselwirkung einfach darstellt, weil die entsprechenden Rümpfe leichter zu der negativen Ladung hinwandern können. Und stärkere Wechselwirkung heißt nichts anderes als eine höhere mögliche Sprungtemperatur. Ja, das ist natürlich sehr phänomenologisch, ja, aber es letztendlich trifft es ohne Theorie den Kern schon mal von der Sache. So, auf jeden Fall, wir können so viel schon mal sagen, wir können uns sowas konstruieren, ohne jetzt irgendwelche quantitativen Aussagen zu machen, dass zumindest zwei Elektronen gegenseitig ihre Energie in so einem Gitter absenken können. Durch die Polarisation des Gitters und indem sie in die gleiche Bahn, zumindest die gleiche Trajektorie haben. Ich habe nur gesagt, in welche Richtung sich das andere Elektron bewegt, aber zumindest mal in der gleichen Spur des anderen sich bewegt. Aber, ein ganz großes Aber, bei diesem extrem einfachen Modell haben wir natürlich noch Folgendes vernachlässigt, nämlich alle anderen Elektronen. Und, wie ich schon sagte, wir haben bisher nur so eine absenkende Energie, aber keine Bindung. Aber immerhin. So. Die Fermi-Energie habe ich vorhin schon mal erwähnt gehabt, ja, die liegt irgendwie bei ein paar Elektronenvolt, nehmen wir an, die wäre jetzt 10 Elektronenvolt, dann ist es eine relativ hohe Elektronengeschwindigkeit schon von diesem Gas. Und das kann man sich ja ausrechnen. Wir können die Teilchengeschwindigkeit Beta, V durch C, ausrechnen, ausdrücken über die Energie. Ja? Ja, einfach über ein halb mv Quadrat, die kinetische Energie. Und dann kann man praktisch nach V auflösen. Und die Fermi-Energie interpretiere ich jetzt mal als kinetische Energie der Elektronen in diesem, an der Kante des Elektronengases. Und dann löse ich es einfach auf und setze da Werte ein für eben diese 10 Elektronenvolt und die Elektronenmasse da unten. Und dann kommt da raus, dass die Elektronen sich ungefähr mit 1% Lichtgeschwindigkeit bewegen. In so einem normalen Metall. Also schon ganz ordentlich schnell. Dann kann ich Folgendes machen. Ich kann ausrechnen, wie die Flugstrecke ist, die polarisiert wird. Und zwar mache ich dazu folgende Annahme. Ich sage einfach, okay, mein Gitter schwingt und die Flugstrecke, die ich jetzt mal betrachte, auf der Polarisation auftritt, ist näherungsweise gegeben durch die Strecke, die sich ergibt aufgrund von der Teilchengeschwindigkeit und der Periodendauer von der Debye-Frequenz. So. Und dann ist natürlich der Periodendauer, von, also TD ist gerade nichts anderes als 1 durch FD und dann über Omega gleich 2 PF kriege ich da unten die Debye-Frequenz rein, Omega D. So, und dann kennen Sie wahrscheinlich noch aus der Festkörperphysik die Debye-Temperatur. Die kann man bestimmen für verschiedene Materialien, indirekt über gewisse Messungen. Und bekomme dann, also das ist der Ausdruck für die Debye-Frequenz. Und dann kann ich letztendlich das X ausrechnen, also die Länge meiner Polarisationsstrecke. Also quasi die Strecke, über die sich zwei Elektronen sehen können in diesem polarisierten Gitter. So. Und wenn ich da Zahlenwerte für einsetze, kommt da raus, dass es ungefähr so 10 hoch minus 7 Meter ist. So, diese Zahl mag jetzt nicht sondern spektakulär klingen, ja, dass man auf atomarer Ebene sehr kleine Zahlen hat, aber die Zahl ist gar nicht klein. Ja, wenn Sie bedenken, dass ein Wasserstoffatom ein Durchmesser, also ein Durchmesser in Anführungszeichen, von der Größenordnung 10 hoch minus 10 Meter hat und auch das so die typischen Abstände sind von den Ionenrümpfen, dann heißt es, dass diese Polarisationsstrecke 100 bis 1000 Mal größer ist als die Abstände der Atomrümpfe. Also eine relativ große Strecke eigentlich. Und über diese relativ große Strecke ist letztendlich die Coulombkraft dann auch abgeschirmt. Ja? So. Okay. Dann hat sich diese Theorie natürlich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Und was Sie hier sehen, das brauchte natürlich eine gewisse Zeit. Es konnte natürlich erst dann aufgestellt werden, nicht kurz nach der Entdeckung der Superleitung, sondern das war dann schon in den 30er Jahren, weil bis da musste natürlich Quantentheorie entwickelt worden sein. Also auch die Fermi-Energie ist natürlich nicht 1910 schon bekannt gewesen, sondern erst in den 20er, 30er Jahren. Das ist die Fermi-Energie, ja, die kann man also ausdrücken über, eben wie ich schon eben gesagt habe, gewissermaßen sowas wie die kinetische Energie. Ja. Kinetische Energie ist ja auch P Quadrat durch 2m. Oder für P kann ich auch H quer mal K schreiben. Ja. K ist halt der entsprechende Wellenvektor. Also kann ich Fermi-Energie schreiben als H quer Quadrat KF Quadrat durch 2m, wobei eben KF ist gewissermaßen dann der Wellenvektor an der Fermi-Energie für die Elektronen. Und es werden eben alle Zustände aufgefüllt bis zu dieser Energie in dem Körper. So, in Realität wird es eben so sein, das kennen Sie, denke ich, sollten Sie alles kennen, Sie haben ja dieses die Fermi-Verteilung, ja, und die ist für T gleich 0 ein Rechteck. Das heißt, hier oben ist also quasi die Zustandsdichte und hier ist die Fermi, die Energie. Und hier haben Sie die Fermi-Energie. So. Und das gilt für T gleich 0. Und wenn Sie jetzt eine endliche Temperatur haben, dann können einzelne Elektronen hier rüber angeregt werden, oberhalb der Fermi-Energie. Dann sieht es halt irgendwie so aus. Ja? Und es ist ein Abschmelzen des Fermi-Blocks bei hohen Temperaturen. Und es wird immer mehr passieren, je höher die Temperatur wird. Ja? Und irgendwann wird aus der Fermi-Verteilung eine ganz normale Maxwell-Verteilung werden, dann auch für ganz hohe, für hohe Temperaturen. So, okay. Jetzt ist es so, dass man eben dann auch irgendwann wusste, dass die Wechselwirkung zwischen dem Gitter und den Elektronen über den Austausch von Photonen passiert, und zwar über den Austausch virtueller Photonen. Ähnlich wie Sie zum Beispiel generell Fernwechselwirkungen, wie zum Beispiel Gravitation, okay, da nimmt man es an, da weiß man es nicht, experimentell, aber man nimmt es an, aber auch schwache Wechselwirkungen, elektromagnetische Wechselwirkungen, starke Wechselwirkungen, diese Fernwirkung wird vermittelt über den Austausch von virtuellen Teilchen. Ja, also virtuelle Photonen bei der elektromagnetischen Wechselwirkung, virtuelle W plus, W minus, Z null Bosonen bei der schwachen Wechselwirkung und entsprechend sind es zum Beispiel Gluonen zwischen den Quarks oder es gibt ja das schöne Modell von Yukawa für die Bindung der Nukleonen über Austausch von Pi-Mesonen. So, und also hier in dem Fall über virtuelle Phononen im Gitter. Und dann müssen gewisse Haltungssätze erfüllt sein. Und ein Haltungssatz ist eben der Impulssatz. Das sind ja alles hier vom Prinzip Impulse. Das sind Wellenvektoren, aber die hängen mit Impuls zusammen, eben einfach über eine Konstante h quer. Und die müssen entsprechend vor und nach dem Austausch von so einem virtuellen Photon erhalten bleiben. So. Und das kann man sich jetzt praktisch so vorstellen, dass man hier die Fermi-Kugel hat. Ja, Fermi-Kugel sagt Ihnen auch was? Okay. Also hier ist es eine Fermi-Scheibe, zweidimensional, in Wirklichkeit dreidimensional ist es eine Fermi-Kugel. Und Sie haben also hier Ihre beiden Impulse von der Wechselwirkung, das K1 und K2, und das K ist der Gesamtimpuls. So. Und jetzt ist die Frage, Sie müssen also diese Gleichung hier erfüllen. Und jetzt die Frage, für welche, also das ist für jedes Elektron hier jeweils, die Fermi-Kugel. Jetzt ist die Frage, für welche Lage der beiden Fermi-Kugeln oder Fermi-Flächen ist die maximale Wechselwirkung da? Und maximale Wechselwirkung heißt letztendlich niedriges Energiezustand. Wenn die so liegen hier, dann ist als Ergebnis bleibt nur diese Fläche hier übrig, diese kleine hier, der Überlapp von den beiden Flächen hier. Und die kann ich natürlich genau dann maximal machen, wenn die beiden übereinander liegen. Dann ist ja der ganze Ring. So. So. Und das heißt, der Gesamtimpuls von den beiden Elektronen muss Null sein. Ja? Weil wenn die beiden Mittelpunkte hier übereinander liegen, dann ist klar, ist der gesamte Puls groß K Null. Und genau dann habe ich die maximale Wechselwirkung. So. Jetzt haben die Elektronen aber natürlich einen Impuls. Also gibt es nur eine Möglichkeit, der Impuls von einem Elektron muss genau entgegengerichtet sein von dem Impuls des anderen Elektrons. Das heißt K1 gleich minus K2. Vom Betrag müssen sie aber gleich sein, sonst kann ich es nicht konstruieren. So, und damit haben wir quasi unsere Elektronen definiert, sehr phänomenologisch, ja, aber das kann man alles viel strenger noch herleiten. Und im Rahmen eben der BCS kann man das eben, BCS-Theorie kann man das genau zeigen, dass man ein Elektronenpaar kreieren kann, eben das ein Gesamtimpuls 0 hat, die für sich jeweils allerdings einen gewissen Impuls hat, der einfach entgegengerichtet ist zum anderen Partner. Zusätzlich sagt die BCS-Theorie auch voraus, dass der Spin der beiden Elektronen entgegengesetzt sein muss. Das heißt, auch der Gesamtspin ist null. Ja. Und ein solches Elektronenpaar hat auch einen Namen, das ist ein Cooper-Paar. So, und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende, nämlich nach außen sind diese Elektronenpaare keine Fermionen mehr. Sie liegen nicht mehr in der Fermi-Statistik, sondern es sind Bosonen, weil sie einen Spin 0 haben. Das heißt, sie folgen der Bose-Einstein-Statistik. Und es gibt mehrere solche Fälle, zum Beispiel, wenn man sich Helium-4-Kerne anschaut, dann haben die auch einen Spin von 0. Ja, das heißt, die beiden Protonen haben jeweils im Kern Helium haben einen Spin von plus 1 und minus 1, Neutronen genauso, Gesamtspin von dem Kern ist 0. Und deswegen ist ein Helium-4-Kern ein Boson. Ja? Und man liegt damit eben auch, wie diese Cooper-Paare, anderen Statistiken, eben der Bose-Einstein-Statistik. Und das heißt aber auch, dass diese Cooper-Paare nicht mehr der Beschränkung unterliegen, dass sie nicht im gleichen Zustand sein dürfen, sondern sie dürfen im gleichen Zustand sein. Und sie wollen es sogar, wenn es energetisch günstiger ist. So, zuvor betrachten wir aber noch mal eine wichtige Größe, die wir relativ leicht abschätzen können, nämlich die sogenannte Kohärenzlänge. Wie heißt das eigentlich? Ist es ein Xi oder ist es ein Zeta? Ein Xi? Kleines Xi. Okay. Und zwar, die Kohärenzlänge, die gibt sowas an wie diese Reichweite dieser Paarkorrelationen. Also im Endeffekt, was wir vorhin schon mal ausgerechnet hatten, praktisch die Länge der Polarisationsstrecke, wo sich zwei Elektronen spüren. Ja, oder man kann es auch plakativ ausdrücken als die Ausdehnung von so einem Cooper-Paar. Und das liegt typischerweise bei einigen 100 Nanometer, ja? Das haben wir eben schon mal gesehen gehabt, wo wir es über die Debye-Länge oder über die Debye-Frequenz ausgerechnet haben und über Energie und damit die Geschwindigkeit der Elektronen. Und das ist eben, wie gesagt, so typischerweise 3 Größenordnungen mehr als der typische Abstand der Leitungselektronen. Das heißt, das sind also hunderttausende, Millionen weitere Elektronen, die dazwischen kreuzen. Ja, aber das kann man nicht berücksichtigen in unserem einfachen Modell hier. So, jetzt wissen wir noch, haben wir noch einen anderen Effekt oder Phänomen. Wir kennen die Unschärferelation. Das heißt, das Produkt aus Impuls und Ortsunschärfe ist nicht 0, sondern irgendeine Konstante, ja, in der Größenordnung h. Und jetzt kann ich ja sowas schreiben wie, dass die Energie ist ja ein p Quadrat durch, sagen wir mal, die Masse. Und ich setze jetzt aber statt p hier meine Impulsenschärfe ein und kann dann ausrechnen mit diesem Wert hier, den man also mit der BCS-Theorie für diese Länge ausrechnen kann. Und da kommt sowas raus wie 10 hoch minus 4 Elektronenvolt. Das heißt, diese Energie ist also wesentlich kleiner als die Energie, als die Fermi-Energie. Ja, also man sieht es ja, das sind also hier so in der Größenordnung, 4 Größenordnungen unterschiedlich. Ja, und nochmal, also das ist im Endeffekt die Energie, die kann man interpretieren als die Bindungsenergie von so 2 Cooper-Paaren. Wir wissen ja, mit diesen Unschärferelationen kann man vom Prinzip ja ausrechnen, sie haben ein gebundenes System und haben eine gewisse Ortsunschärfe. Und dann folgt sofort die Impulsenschärfe daraus. Ja? Je enger ich das System mache, desto größer muss die Impulsenschärfe werden, weil die Ortsunschärfe immer kleiner wird. Ja? Und damit können Sie näherungsweise eine Bindungsenergie abschätzen. Ja, das können Sie machen, können Sie mal zu Hause machen. Wenn Sie jetzt ein Atom nehmen, 10 hoch minus 10 Meter Durchmesser als Delta X, dann können Sie sofort ausrechnen Delta P und das setzen Sie ein in P Quadrat durch 2m und dann kriegen Sie die Bindungsenergie für ein Atom. Da kommt irgendwas mit Elektronenvolt raus. Oder Sie können einen Atomkern nehmen. Atomkern, sagen wir mal, hat sowas wie paar mal 10 hoch minus 15 Meter als Durchmesser, wenn man es als Kugel mal nimmt. Und nimm es als Delta x, setzen wieder ein, p Quadrat 2m. Und dann kommt da raus, dass da MeV rauskommt als Energie. Und das ist typischerweise die Bindungsenergie von Kernen. Ja, und hier ist es ähnlich. Das ist gewissermaßen anschaulich die Bindungsenergie von einem Cooper-Paar. Und die ist deshalb so niedrig, weil das Cooper-Paar so ausgedehnt ist. Jetzt können wir zumindest schon mal ansatzweise verstehen, warum die Sprungtemperatur so klein ist. Ja? Weil die Bindungsenergie von den Cooper-Paaren so gering ist. Weil natürlich ist das direkt korreliert, die Bindungsenergie und die Temperatur. So, also, durch die Paarkorrelation wird also die Elektronenenergie abgesenkt. So, das haben wir schon mal gesehen vorhin. Es bilden sich Cooper-Paare, die dann einem Boson entsprechen. Und da das Gesamtsystem in den Zustand minimaler Energie gehen möchte, gehen alle diese Cooper-Paare in den gleichen bosonischen Zustand. So. Wobei die Gesamtwellenfunktion, ja, Sie können ja für so ein Cooper-Paar eine Wellenfunktion natürlich berechnen, genauso wie wir es mit Einzelelektronen auch können. Für ein Einzelelektron ist die Wellenfunktion antisymmetrisch, aber da wir jetzt Bosonen haben, ist die Gesamtwellenfunktion symmetrisch. Und das Produkt, oder die Gesamtwellenfunktion von dem Elektronensystem ist das Produkt aus diesen ganzen n Einzel zwei Elektronenwellenfunktionen, muss auch symmetrisch sein. So. Dann wird im Rahmen von der BCS-Theorie vorausgesagt, dass um die Fermi-Kante herum eine Energielücke entsteht. Das heißt, da gibt es verbotene Zustände. Und diese Breite der Energielücke, die ist 2 Delta groß. Und die hängt vom Material natürlich ab und von der Temperatur. Für T gleich 0 bildet sich diese Bindungslücke, bildet sich die Energielücke. Und wenn die Temperatur weiter abgesenkt wird, wird die immer größer. Bis T gleich 0 hat sie ihren Maximalwert erreicht. So, das Elektronenpaar, das Cooper-Paar, sitzt aber unten, unterhalb der Energielücke. Ja? Weil es eine geringere Energie hat, hat seine Energie abgesenkt. Und darf da auch sitzen, weil es ein Boson ist. So, und wenn Sie jetzt ein Elektron, also wenn Sie das Cooper-Paar zerstören wollen, dann können Sie das nicht einfach tun, weil die Elektronen finden keine freien Zustände da unten, weil alles besetzt ist bis zur Energielücke. Das heißt, es ist ein stabiles Gebilde. Sie müssen eine Mindestenergie aufbringen, um dieses Cooper-Paar zu zerstören, nämlich um mindestens die Elektronen über diese Energielücke zu heben, da wo sie wieder freie Zustände finden. Deswegen ist dieses 2 Delta, diese Energielücke entspricht im Wesentlichen der Bindungsenergie von dem Cooper-Paar. Ja, und wenn diese Energie eben nicht zur Verfügung gestellt wird, dann gibt es nach einem Fermi-Verbot auch keine Zustände. Deswegen dürfen die Elektronen da nicht sein. Tun es dann auch nicht. Und das hat zur Folge, dass diese Elektronen natürlich, die können natürlich trotzdem in elektrischen Feldern beschleunigt werden. Ja? Die sind ja trotzdem geladen und werden entsprechend beschleunigt. Aber sie können nicht streuen, zumindest nicht innenlastig, und sie können insbesondere keinen Energieverlust haben. Und deswegen ist der Ladungstransport verlustfrei letztendlich. Ja? Eine Sache sollten wir uns aber gleich mal merken. Wenn wir ein normales Metall haben, dann sind über 99% der Elektronen sowieso verlustfrei. Ja, also es ist nicht so, dass wenn Sie jetzt ein Elektronengas haben, haben Metall und legen eine Spannung an, dass dann die ganzen Elektronen alle Verluste machen. Es machen nur die Elektronen Verluste, die um die Fermi-Kante herum angeordnet sind. Weil alle Elektronen, die tiefer liegen, die können nicht streuen, weil auch die finden keine Zustände. Das heißt, auch die nicht gebundenen Elektronen im normalen Leiter sind verlustfrei. Die ganze Fermi-Kugel verschiebt sich, aber sie können nicht streuen, ja? Weil Streuung würde bedeuten, dass irgendwo tief in dieser Fermi-Verteilung hier, wenn es streut, ja, ein Elektron dahin müsste oder dahin. Also war alles voll mit Zuständen. Also können nur Elektronen hier in der Nähe streuen, weil die können dann einen freien Platz finden. Und deswegen kondensieren auch nur die Elektronen um die Fermikante herum zu Cooper-Pan. Das heißt bei T gleich 0. Ja? Weil die Elektronen hier unten, die sind eh schon verlustfrei. So, und dann hat man also hier die kritische Temperatur, die kann man eben im Rahmen von der BCS-Theorie ausrechnen. Ja, das ist die Formel hier, da steht eben hier einmal die Beitemperatur drin und dann E hoch 1 durch U und D, das ist die Zustandsdichte in der Nähe der Fermikante und das ist ein Maß hier für die Elektron-Gitter-Wechselwirkung. So. Und diese Elektron-Gitter-Wechselwirkung, die ist umso größer, je schlechter der Leiter ist. Und deswegen, je höher der, nach der Formel, je höher der spezifische Widerstand ist, also je schlechter der eigentliche Leiter ist bei Raumtemperatur, desto eher ist es ein Superleiter. Das erklärt natürlich jetzt noch nicht, warum manche Materialien kein Superleiter sind, ja. Jetzt ist es so, wenn wir diese kritische Temperatur erreicht haben, dann tritt Superleitung auf, schlagartig. Die Frage ist, wie viele Elektronen sind eigentlich Cooper-Paare? Ja, eigentlich theoretisch zwei. Wenn, also vom Prinzip rein theoretisch, wenn zwei Elektronen ein Cooper-Paar gebildet haben, tritt Superleitung ein. Die Dichte jetzt der Cooper-Paare und auch die Dichte der normalleitenden Elektronen hängen jetzt von der Temperatur ab. Also wenn ich sage hier Dichte der normalleitenden Elektronen, dann meine ich also hier die Dichte hier um diese Fermikante herum. Und je tiefer, also erstmal wenn wir oberhalb der kritischen Temperatur sind, dann haben wir nur normalleitende Elektronen. Also normalleiten heißt nicht zu Cooper-Paaren gebundene Elektronen in der Nähe der Fermikante. Und wenn wir jetzt unterhalb der kritischen Temperatur sind, dann beginnen eben einzelne Elektronen zu kondensieren, zu Cooper-Paaren. Und je tiefer die Temperatur wird, desto mehr Cooper-Paare werden gebildet. Das heißt, die Dichte der Cooper-Paare steigt und die Dichte der nicht gebundenen Elektronen nimmt ab. So. Und man kann jetzt die Dichte der nicht gebundenen Elektronen ausdrücken über so einen Boltzmann-Faktor. E hoch minus Delta von T durch K mal T. Delta war diese Energielücke, die von der Temperatur abhängt, geteilt durch eben Boltzmann-Konstante und die Temperatur selbst. So. Und jetzt habe ich eben schon gesagt, ja, der größte Teil der Elektronen bleibt eh ungepaart bei T gleich 0. Trotzdem gibt es keine Wechselwirkung mit dem Gitter für diese Elektronen, weil sie eben keine freien Zustände haben. Und auch, das heißt auch, wir haben bei T ungleich 0, unterhalb der Sprungtemperatur, immer noch Elektronen in der Nähe der Fermikante, die nicht gepaart sind. Und trotzdem ist der Widerstand 0. Ja, und das kann man mit dem sogenannten Zwei-Flüssigkeiten-Modell erklären. Kommt das noch? Ich muss gerade mal gucken. Ich dachte, ich hätte ein Bild dazu. Macht aber nichts, vielleicht kommt es auch irgendwann. Also ich kann das mal kurz schon mal zeigen. Man kann das sehr plakativ erklären. Hier sind Cooper-Paare, die stellen einen gewissen Widerstand dar. Und dazu habe ich also hier die nicht gebundenen Elektronen, die haben auch einen gewissen Widerstand. Der ist aber 0 und der ist endlich. So. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? 0. Genau. Das heißt, der ganze Strom fließt über die Fraktion hier. So. Dann kann man im Rahmen von der BCS-Theorie diese Energielücke auch beschreiben als Funktion der Temperatur. Ja, das heißt, man hat irgendeine Energielücke bei T gleich 0 und dann wird die kleiner für höhere Temperaturen. Ja, und das ist ein relativ einfaches Gesetz, da steckt im Wesentlichen ein Kosinus drin von T Quadrat durch die kritische Temperatur zum Quadrat, das Ganze eine Wurzel. Und wenn man das dann aufträgt hier, also hier ist praktisch die Energielücke dargestellt in Größe im Vergleich zu T gleich 0 gegen das Verhältnis aus der Temperatur im Vergleich zur kritischen Temperatur, dann sieht es eben so aus. Ja, das heißt, wenn wir genau hier, uns hier befinden, heißt es, wir haben genau die kritische Temperatur, da ist die Energielücke 0. Und wenn wir die Temperatur absenken auf, sagen wir mal, die Hälfte der kritischen Temperatur, dann, sehen wir, dann ist die Energielücke ungefähr auf 80% der Energielücke bei 0 Kelvin angewachsen. Und dann wird sie nur noch ein bisschen weniger größer, bis 1. Ja. Ja, und so kann man das jetzt hier nochmal den Fermi-See sich quasi anschauen. Hier ist quasi aufgetragen die Energie. Und dann hat man eben bei Eintritt der Superleitung hier unten den Fermi-See mit nicht gebundenen, aber verlustfreien Elektronen, der größte Teil. Dann hat man hier die Cooper-Paare. Dann hat man diese Energielücke. In der Mitte ist die Fermi-Energie, auf der aber jetzt keine Zustände mehr sitzen dürfen. Und da drüben hat man dann noch ein paar normal leitende Elektronen auch. Ja. So, die machen aber nichts, weil der Strom fließt über die Fraktion mit null Widerstand. Und Realität ist ein ähnliches Phänomen wie bei Induktion, das heißt, elektrische Felder dringen nicht in den Superleiter ein. Sobald irgendwo Felder da wären, würden die Cooper-Paare sofort sich so verteilen, dass die normal leitenden Elektronen keine Felder mehr sehen und auch entsprechend von den Feldern nicht beschleunigt werden. So, Superleiter haben aber noch eine andere wichtige Eigenschaft, nämlich Richtung Magnetfelder gehend. Und zwar verhält sich ein Superleiter wie ein perfekter Diamagnet. Sie kennen das Phänomen Paramagnetismus und Diamagnetismus. Das ist wichtig zum Beispiel, wenn Atome einen Eigendrehimpuls haben. Ja, entsprechend verhalten sie sich anders, wenn sie in die Nähe eines inhomogenen Magnetfeldes kommen, weil dann entsprechend die Spin-Wechselwirkung mit dem Magnetfeld zum Tragen kommt. Und beim Superleiter ist es eben so, wenn wir hier einen Superleiter haben und wir haben ein Magnetfeld, was einfach so dahin durchgeht, bei Temperatur oberhalb der kritischen Temperatur, dann passiert Folgendes, wenn wir dann den Superleiter Superleit machen, wird schlagartig das Magnetfeld aus dem Superleiter herausgedrängt. Und zwar, ich sage jetzt erstmal vollständig. Und deswegen, vollständig heißt perfekter Diamagnet. Das heißt, μ r ist 0. Ja. μ r gleich 1 würde bedeuten, es ändert sich nichts. Ja? Und Diamagnet, so bei Atoma, ist halt irgendwie knapp unterhalb von 1 und ein Diamagnet ist ein bisschen über 1 und das μr von Ferromagnetika, das liegt bei von 1000 zum Beispiel. Ja. Es gibt sogar Materialien, die haben μr von 300.000, spezielle μ-Metalle. So, diesen Effekt, dass also ein Superleiter das Magnetfeld herausdrängt im superleitenden Zustand, diesen Effekt nennt man meist einen Oxenfeld-Effekt. Und das Interessante ist, dass dieser Effekt nicht aus der Tatsache abgeleitet werden kann, dass der elektrische Widerstand verschwindet. Das heißt, es gibt keinen Grund für den Superleiter, Magnetfeld zu verdrängen, nur weil der Widerstand verschwindet. Das ist also eine zusätzliche Eigenschaft aus Superleitern. Und die Brüder London, die haben also in den 30er, 40er Jahren eine ganze Menge darüber nachgedacht, über die Superleitung und unter anderem auch über den Meissner-Ochsenfeld-Effekt und haben eben auch sehr starke, sehr wichtige Vorarbeiten geleistet dann letztendlich für die BCS-Theorie. Und sie haben eben zum Beispiel herausgefunden, dass der Superleiter eben aber nicht vollständig, also wirklich vollständig das Magnetfeld herausdrängt. Das kann man sich vielleicht überlegen. Sie kennen die Wechselgleichung, Rotation B ist μ0 mal J. Und wenn jetzt Sie eine gewisse Stromdichte haben, also Sie haben ja so einen Leiter, da fließt Strom durch, so, mit einer gewissen Stromdichte JS, das verknüpft ist mit dem Magnetfeld. Und jetzt wird das Magnetfeld rausgedrängt, dann würde das bedeuten, wenn das vollständig herausgedrängt würde, wenn also B wirklich überall 0 ist, dass die Stromdichte gegen unendlich gehen müsste. Ja? Also Sie stellen sich vor, Sie haben eine Stromdichte, die wird langsam nach außen gedrängt. Dann muss natürlich, wenn das Magnetfeld rausgedrängt wird, ja, damit entsprechend muss die Stromdichte natürlich auch nach außen gedrängt werden. Ja, weil sobald Stromdichte da ist, haben sie auch ein Magnetfeld. So. Das kann aber nicht vollständig sein, sonst wird das Magnetfeld ja verschwinden. Weil sonst müsste ja der Strom irgendwann in einer beliebig dünnen Schicht fließen, gegen Null gehen und damit die Stromdichte unendlich werden. Wenn das Magnetfeld außen, im Außenraum, das gleiche bleibt. Das heißt also, die Feldverdrängung kann nicht vollständig sein, sondern sie ist nur fast vollständig und Sie haben irgendeine Eindringtiefe und die nennt man eben die londonsche Eindringtiefe Lambda 0. Sie kennen vielleicht den Skin-Effekt, mit dem werden Sie uns auch beschäftigen. Wer kennt den nicht? Immerhin zwei Leute kennen ihn nicht. Also das werden wir noch klären. Und zwar, wenn Sie einen normalen Leiter haben und schicken dann Strom durch, dann fließt der Strom homogen durch diesen Leiter durch. Es gibt keinen Grund, warum es hier nicht so sein sollte. Wenn Sie aber einen Wechselstrom haben, dann haben Sie letztendlich ein Induktionsphänomen, sodass der Strom aus dem Leiterinnern nach außen langsam gedrängt wird. Und dieser Effekt ist umso stärker, je höher die Frequenz ist. Das heißt, bei Frequenzen, sagen wir auf 100 MHz, was ja schon deutlich mehr als die Steckdose Wechselstrom ist, ist die Stromschicht, in der Strom fließt, nur noch so ein paar Mikrometer dick. Also schon ein sehr signifikanter Effekt. Und das ist allerdings hier kein Skin-Effekt, ja? Weil zumal hier diese Lambda noch wesentlich kleiner ist als die sogenannte Skin-Tiefe, in der der Wechselstrom fließt, nämlich ungefähr in der Größenordnung 100 Nanometer und liegt damit in der Größenordnung von dieser Kohärenzlänge wieder. Also die Ausdehnung von einem Cooper-Paar. Und dieses Lambda 0 kann man also auch ausdrücken in der BCS-Theorie und da steckt eben zum Beispiel eine Masse drin und wenn ich da, also letztendlich sind es hier im Wesentlichen Konstanten, ja? Nämlich vor allen Dingen hier die Dichte der superleitenden Elektronen und wenn man das also ausrechnet, ausmisst, dann kommt daraus, dass eben diese Masse tatsächlich nicht die Elektronenmasse ist, sondern die doppelte Elektronenmasse, nämlich die Masse vom Cooper-Paar. So, und wenn Sie jetzt zum Beispiel sehr dünne Schichten haben, also praktisch so eine Schicht aus einem superleitenden Material, das nur aus wenigen Atomlagen besteht, dann zeigen diese Schichten einen unvollständigen Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Ist klar, weil die haben eben eine gewisse Eindringtiefe von diesem Magnetfeld. Und wenn die Schichtdicke dünner ist als das Eindringtiefe, dann ist es nicht vollständig. Ja. Da kann man das ein bisschen noch rumspielen. Und zwar, wir haben elektrische Felder zum Beispiel und da sollen die Elektronen mit diesen elektrischen Feldern beschleunigt werden. Das heißt, Masse mal die Beschleunigung, also dv nach dt ist also die elektrische Kraft auf die Ladungen. Dann haben wir den Zusammenhang zwischen der Stromdichte und der Geschwindigkeit und Dichte der Ladungsträger. Das ist vom Prinzip, eine Umwandlung vom Ohmschen Gesetz letztendlich. Also die Stromdichte ist die Ladung der Ladungsträger mal die Dichte der Ladungsträger mal deren Geschwindigkeit. Ja. Okay, dann bilde ich von dem hier die Ableitung, dv nach dt. Und löse das Ganze dann letztendlich nach E auf. So. Genau. Also ich bilde hier die zeitliche Ableitung und setze dann dieses dv nach dt hier ein und dann leite ich es nach E auf. So, dann steht das hier für das elektrische Feld. Gleichzeitig gilt aber auch die Maxwell-Gleichung, Rotation E ist minus B Punkt. Und wenn ich dieses E dann da einsetze, dann steht im Endeffekt das hier da. So, also in diesem E steckt ja implizit dann dieses dj nach dt drin. Und das ist gleich minus b Punkt. So, die Formel kommt gleich nochmal, glaube ich. Ja. Genau. So. Genau, so, und jetzt steht hier ja minus b Punkt. Jetzt betrachten wir aber eine stationäre Gleichung, wo das Magnetfeld konstant ist. Das heißt, ich kann also erstmal, ich zeige es ich mache Folgendes, ich löse die Gleichung jetzt hier nach 0 auf, ja, mache also hier plus dB nach dt und dann steht das hier da. Ja. Ich habe nur den Term hier mit dann quasi in die Zeitableitung reingesteckt noch. So. Was sagt uns diese Gleichung? Diese Gleichung sagt uns, dass, oder diese Gleichung ist für jedes zeitunabhängige Magnetfeld oder Stromdichte gültig. So. Für jedes. Solange natürlich B ungleich 0 ist. Also wenn B ungleich 0 ist, ist es natürlich trivial. Ja. Aber wenn B ungleich 0 ist, dann gilt es, solange das Magnetfeld irgendwie konstant ist, gilt diese Gleichung hier. Und das ist aber ein Widerspruch zum Meissner-Ochsenfeld-Effekt mit B gleich 0. Und dann hat letztendlich aufgrund dieser Gleichung, die heißt auch Londonsche Gleichung, oder die Folgerung davon ist Londonsche Gleichung, hat eben London erkannt, dass das magnetische Verhalten, eben diese Verdrehung des Magnetfeldes, in Supraleitern nur erklärt werden konnte, wenn nicht nur diese Gleichung gilt, sondern die Klammer auch 0 ist. So. Das heißt, wenn ich diese Klammer 0 setze, dann bekomme ich die sogenannte London-Gleichung. So, die sieht jetzt noch ein bisschen unangenehm aus, aber die wird gleich viel, viel einfacher, indem wir nämlich Folgendes machen. Wir haben Rotation B gleich 0 mal J, ja, Wechselgleichung. Und die Gleichung, die ich eben hatte, London-Gleichung, ja, die habe ich nochmal hingeschrieben. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch jedes JS hier reinsetzen. Ja. Das ist ja nichts anderes als das hier im Wesentlichen. Und dann bekomme ich, also ich eliminiere letztendlich die Stromdichte und ersetze durchs Magnetfeld. Und dann steht hier Laplace B minus alle möglichen Konstanten mal B gleich 0. Sieht immer noch ganz so angenehm aus, aber wenn ich das eindimensional mache, dann wird es relativ einfach. Ja? Eindimensional, das heißt dB nach dx, also die zweite Ableitung des Magnetfeld nach x und eine Konstante mal B von x gleich 0. So, und die kann ich lösen, ganz einfach. Wenn ich die Gleichung nämlich löse, kommt daraus, dass das Magnetfeld, was ich hier als Funktion hier ja suche, nichts anderes ist als irgendein Magnetfeld mal irgendein exponentiell abfallender Term. Ja? So. Das hier ist praktisch das Magnetfeld, wie es eindringt, also die Stärke innerhalb des Supraleiters. X gleich 0 würde bedeuten, es ist genau eine Oberfläche. Ja, dann hätten wir den Wert B0. Und dann entsprechend nimmt es halt ab mit der Funktion e hoch minus x durch Lambda. Ja, x ist die Tiefe und Lambda ist die Eindringtiefe. Das heißt, es nimmt exponentiell ab. Vielleicht, also ich glaube es nicht, aber wer weiß, vielleicht haben Sie schon mal superleitende Kabel gesehen. Die sehen so aus. Man erkennt es leider nicht wirklich, weil die Auflösung viel zu klein ist. Aber hier ist ein Streichholz und dann sind es hier, man kann es vielleicht erahnen, tausende und abertausende kleiner Fasern. Das sind also keine dicken Kabel, sondern viele, viele, viele kleine Fasern. Zehntausende, Hunderttausende. Und warum? Nun, wenn ich einen Leiter nehmen würde, ich will einen hohen Strom transportieren, das ist ja das Sinn von solchen superleitenden Kabeln, mach den so dick. Dann, wo habe ich dann Stromdichte? Na, fast gar nicht, bis auf die Londonsche Eigentiefe. Das heißt, ich habe 100 Nanometer hier außen meine Stromdichte. Und 99,9999% von dem Leiter, da fließt gar kein Strom. Also, was mache ich? ich mache ganz viele kleine und habe in der Summe viel mehr von dieser Hülle, also von dieser stromführenden Schicht, als wenn ich einen dicken Leiter mache, den ich eh fast nicht nutze. Deswegen werden superleitende Kabel entsprechend aufgrund dieser londonischen Eindringtiefe eben so fein gemacht. Die Frage ist natürlich nur, wie kriege ich diese 100.000 Härchen da rein? Ja? Die sind auch noch isoliert. Ja. Und was mache ich erst recht, wenn das Niob 13 ist und bricht, wenn ich es biege? Ja, aber das werden wir dann auch sehen, wenn man das macht. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die hat aber, ja, aber da gibt es auch eine Antwort natürlich drauf. Es gibt eben kritische Parameter bei der Superleitung. Einer ist die Temperatur, klar. Einer ist aber auch die kritische Stromdichte. Wenn die überschritten ist, bricht die Superleitung zusammen. Ich kann also über so ein Kabel nicht, man kann es jetzt ausrechnen, ich habe da keine Zahl im Kopf, aber ich will jetzt 100.000 Ampere durchschicken. Ja, das wird nicht funktionieren, weil dann wäre diese Stromdichte in dieser dünnen Schicht einfach über dem kritischen Wert. Wenn ich natürlich diese 100.000 auf 100.000 einzelne Filamente verteile, dann ist es viel besser, weil ich kann ja im Endeffekt, ich könnte ja ausrechnen, könnte man ja mal machen, gleiche Querschnittsfläche, einmal hier quasi den Strompfad gewissermaßen ausgerechnet und dann entsprechend für 100.000 Filamente mit jeweils 100.000 der Querschnittsfläche, wie groß dann der Umfang der Summe ist. Und dann wird eben rauskommen, dass er hier viel, viel mehr ist und dann die Stromdichte viel geringer ist. So, gleich fertig. Wenn ich jetzt höhere Magnetfelder habe irgendwann, dann kann es sein, dass irgendwann die Superleitung zusammenbricht. Also es gibt also nicht nur kritische Stromdichten, es gibt auch ein kritisches Magnetfeld. Und es hängt wiederum von der Temperatur ab. Und das kann man auch im Rahmen von der BCS-Theorie darstellen. Und die Kurve sieht ungefähr so aus. Also hier ist das kritische Feld bei einer gewissen Temperatur im Vergleich zum kritischen Feld bei 0 Grad. Wieder als T gegenüber T über TC. Und dann sieht es so aus. Das heißt, am Anfang haben wir gar kein kritisches Feld, ist 0 bei der Sprungtemperatur. Und danach steigt es an und irgendwann so bei der halben kritischen Temperatur ist es auch wieder so ungefähr knapp 80% von dem Wert. Und das ist halt für verschiedene Materialien verschieden, aber der Verlauf ist ungefähr der gleiche immer. Und jetzt habe ich vorhin schon mal erwähnt gehabt, es gibt eben die drei kritischen Faktoren, Stromdichte, Magnetfeld und Temperatur, und die sind miteinander gekoppelt. Ja, das heißt, wenn Sie irgendeine Zahl hören, dann müssen Sie immer fragen, kritische Stromdichte, aber bei welcher Temperatur oder bei welchem Magnetfeld. Und wenn Sie jetzt hier das auftragen, Temperatur gegen Magnetfeld gegen Stromdichte, ja, dann können Sie quasi für jeden Raumpunkt, oder jetzt können Sie immer ein Triple finden, wo gerade die Superleitung zusammenbricht. Ja, und wenn Sie das jetzt für eine ganze Fläche, man kriegen Sie irgendwann eine Fläche, und alles, was sich innerhalb der Fläche befindet, gegen 0 von diesen Werten, also Richtung Koordinatensystem, Ursprung, sind sie superleitend. Und sobald sie nur in einer Koordinate rausfallen, außerhalb dieser Fläche, bricht die Superleitung zusammen. Und hier ist gerade dargestellt hier. Da unten ist dieser Böppel da, das ist reines Titan. Das ist der Verlauf hier für Niob. Das heißt, es hat eine hohe Sprungtemperatur zum Beispiel, aber relativ kleines Magnetfeld und kleine Stromdichte. Und so haben eben andere Materialien in anderen Bereichen, ja, zum Beispiel Magnete gerade, ja, die haben also hohe Stromdichten, hohe Magnetfelder und hohe Sprungtemperaturen. Aber dafür kann man damit keine Resonatoren bauen, das ist ein anderes Problem. So, jetzt würde ich sagen, das sind noch zwei Folien, okay, die machen wir noch schnell. Jetzt gibt es noch ein Verhältnis, kann man definieren, das ist die Größe Kappa, das ist das Verhältnis aus der Eindringtiefe und dieser Kohärenzlänge. Und je nachdem, ob das Verhältnis einmal kleiner als eine bestimmte Zahl ist, nämlich kleiner als 1 durch Wurzel 2 oder größer als 1 durch Wurzel 2, unterscheidet man verschiedene Klassen von Superleitern. Das ist das sogenannte Ginzburg-Landau-Parameter. Und wenn wir die obere Bedingung erfüllt haben, dann haben wir sogenannte Typ 1 Superleiter, sogenannte weiche Superleiter. Und Typ 2 sind sogenannte harte Superleiter. Und der Unterschied ist im Wesentlichen der, dass bei den Typ-1-Supraleitern das Magnet, also wir einen vollständigen Meissner-Ochsenfeld-Effekt haben und dann ab einem gewissen Feld bricht die Superleitung zusammen und entsprechend das Feld wird nicht mehr rausgedrängt. Beim Typ 2 haben wir am Anfang unterhalb einer kritischen Feldstärke BC1 einen vollständigen Meissner-Ochsenfeld-Effekt, dann allerdings beginnt das Magnetfeld einzudringen, obwohl die Superleitung noch vorhanden ist und dann irgendwann an einem Punkt, Punkt BC2 bricht die Superleitung komplett zusammen. Ja, und das ist so eine Misch- oder Schubnikow-Phase hier. Und bis auf, also die meisten Magnetdelegierungen, das sind alles Typ-2-Superleiter, während die meisten Elemente Typ-1-Superleiter sind. Niob ist gerade an der Kante leicht Richtung Typ-2-Superleiter. Und da kann sich jeder ausrechnen, wo die drin liegen, wenn er die beiden Größen hier entsprechend dividiert. Und jetzt die allerletzte Folie. Das habe ich schon gesagt gehabt, es ist ein Phasenübergang bei der Eintritt der Superleitung vom Elektronensystem. Und zwar ist ein Phasenübergang zweiter Ordnung, das heißt, es gibt eine Unstetigkeit in der Wärmekapazität bei der kritischen Temperatur. Ja, und das sieht man hier. Also hier sieht man, wie die Wärmekapazität runtergeht. Und dann, zack, gibt es einen Sprung für das Superleitungselektronensystem. Und entsprechend, da das ein Ordnungssystem vom Elektronenzustand ist oder vom Elektronensystem ist, wird es irgendwas mit Unordnung oder Ordnung zu tun haben. Das heißt, wir erwarten auch, dass die Entropie sich irgendwie ändert. Ja, und das sieht man es auch hier. Die Entropie sinkt mit der Temperatur tendenziell. Klar, höhere Temperatur heißt mehr Unordnung, mehr Molekularbewegung. Und an der kritischen Temperatur sieht man eben, dass sich hier keine Unstetigkeit ergibt, aber eine nicht differenzierbarkeit an der Stelle. Es gibt also einen Knick. Ja. Während das normalleitende Elektronensystem einfach nur hier runter geht gegen Null, ist es so, dass das superleitende Elektronensystem entsprechend hier unten so abknickt. Ja. Das kann man alles mal von der Thermodynamik von den Superleitern erklären. Das wollen wir nicht weiter tun und wollen uns dann ab nächste Woche mehr beschäftigen mit dem, was wir eigentlich hier tun wollen.